Hand am Kinderwagen. Die ungewöhnliche Lebensgeschichte der Schwestern Nicole und Katrin. Eine Produktion von Audiograf Ingo Stoll, 2020.
In der Tat haben wir fast zeitgleich die Nummer in der Hand bekommen. Und ich wusste, dass Kathi gerade nicht telefonieren konnte, weil sie in Sportkurs war. Und ich war so aufgeregt, diese Nummer in den Händen zu halten. Ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht hier warten, bis sie ihr Kurs fertig hat. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und dann ich starte auf mein Handy. Eine Freundin von mir war daneben, weil ich war mit ihr verabredet. Die hat das Ganze miterlebt. Und ich so zu meiner Freundin, ich schreibe ihr jetzt einfach eine WhatsApp. Dann mache ich was jetzt. Und dann habe ich die WhatsApp geschrieben. Leider habe ich die nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich geschrieben habe. Hallo, Kathi, hier ist deine Schwester. So ganz gerade heraus, ne?
Du hast exakt geschrieben. Ja. Hallo Kathi, hier ist deine Schwester Nicole. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen.
Ah, siehst du. Und das habe ich dann abgeschickt und dann saß ich wieder vor dem Handy. Meine Freundin, muss man sich wirklich vorstellen, wir sitzen beide nebeneinander und starren die ganze Zeit, wie als wenn man beim Toaster wartet, dass das Toastbrot rauskommt, starrten wir beide auf das Handy. Und irgendwann war Kathi ja fertig mit dem Kurs und guckte aufs Handy. Und dann sieht man ja bei WhatsApp, ne, ist online. Und dann fing sie auch an zu schreiben. Und dann, wow, dann ging's los. Und ich so, sie schreibt. Und so ist das erste Mal unser Kontakt gewesen. Wir haben erstmal nur per WhatsApp gefühlte 600 Nachrichten geschrieben. Ich weiß nicht, warum wir nicht telefoniert haben. Wahrscheinlich, weil wir erstmal so drinne waren. Das ist ja wirklich wie so ein Tunnel, so ein Moment. Und wir haben da den ganzen Abend erstmal nur geschrieben.
Donnerstag, 12. Mai 2016. Was die beiden Schwestern Nicole Jung und Katrin Bayer hier beschreiben, ist der Moment des allerersten Kontaktes nach über 40 Jahren der Trennung, in denen sie über weite Strecken ihres Lebens nichts voneinander gewusst haben.
Von der Planung her war der erste Step ja, dass wir erstmal telefoniert haben. Und da wurde mir auch bewusst, ich habe eine Schwester. Also das muss man auch erstmal wieder realisieren. Ich wusste vorher gar nicht, dass ich eine Schwester habe. Und dieses Gefühl, jemanden zu haben, weil ich bis dato so ziemlich alleine war. Und jetzt hatte ich plötzlich wie eine Familie. Das ist mehr, viel mehr vom Gefühl her als so die erste Liebe und Treffen. Und das ist noch viel, kann ich dir sagen, ist noch viel, viel intensiver und emotionaler. Und dieses erste Telefonat war so wichtig. Was danach folgte, bin ja dann nach Hamburg gefahren, war ich auch sehr gut abgelenkt. Ich wäre am liebsten natürlich sofort. Ich hatte so das Gefühl, ich muss sofort zu Kathi, sofort. Ging natürlich nicht. Also es war so ein, erstmal bloß viel ablenken, erstmal in der Familie in Hamburg, und dann konnte ich es kaum abwarten. Also so war es so meine 3 Tage, bis wir uns dann gesehen haben.
Und bei mir war es ähnlich. Also ich weiß, dass für mich dieses erste Telefonat auch so ein Meilenstein war, weil wir da einfach mehr Kontakt als nur über die WhatsApp hatten. Wir haben in dieser einen Stunde so viel telefoniert und besprochen. Gefühlt würde ich sagen, es war ein 3-Stunden-Telefonat. Ich weiß ziemlich genau, dass es nur eine Stunde war, weil ich um 9 Uhr einen Termin hatte und wir haben uns für 8 Uhr verabredet zum Telefonieren. Ja, das war so überraschend vertraut und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe es dann auch, also ich wollte es mir dann auch gar nicht erklären. Ich habe das alles, jedes Wort wie ein Geschenk genommen.
Das ist von meiner Seite genauso.
Ich war im Büro und eine Kollegin brachte dann irgendwann auch mal Taschentücher rein, weil das ist für mich so kennzeichnend, auch für diese 3 Tage. Die waren auch nicht unanstrengend, weil sie ein emotionaler Overload waren, in einem positiven Sinne durchaus. Aber ich erinnere mich an Muskelkater im Gesicht vom Grinsen und zu kurze Nächte. Und also das war auch eine echt anstrengende Zeit, aber im positiven Sinne.
Was als WhatsApp-Chat und Telefonat begann, fand wenige Tage später seinen Höhepunkt. Das Wiedersehen am 16. Mai 2016, ein Pfingstmontag.
In Hannover auf einem Parkplatz.
Genau, ich bin war in Hamburg unterwegs, da habe ich auch Familie und war mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen Pfingsten halt bei der Oma und waren dann auf dem Rückweg. Und auf dem Parkplatz haben wir uns dann wirklich zum ersten Mal wiedergesehen. Boah, kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Also ich war die Erste, die da war, also mit meinen Männern. Und Kathi war noch nicht da. Und boah, ich platzte eigentlich, also das kann man gar nicht, wenn man es nicht selber so erlebt. Ich kriege immer noch, wenn ich davon erzähle, ich sitze hier mit einer Wahnsinns-Gänsehaut. Wirklich, also wir waren schon auf diesem Parkplatz da und haben vor dem Auto draußen gewartet. Der war auch leer, der Parkplatz. Ich weiß gar nicht mal, das war vor so einem Indoor-Spielplatz, so eine Halle. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich war so im Tunnel drin, ne, dass ich solche Feinheiten gar nicht mehr so genau weiß. Und ich glaube, wir haben keine 5 Minuten warten müssen. Und dann kam das Auto von Kathi angefahren.
Und ich weiß noch, dass es, ich habe zu der Zeit viel diese Sendung gesehen, wo ein Fernsehsender vermisste Personen zusammenbringt. Und ich habe immer gedacht, wenn da Menschen aufeinandertreffen, die sich noch nie im Leben gesehen haben, dass das alles fake ist, wenn die sich dann da heulend in den Armen liegen. Und ich war noch relativ unaufgeregt, als ich ins Auto gestiegen bin und losgefahren bin zu diesem Parkplatz. Und als ich dann auf dem Parkplatz draufgefahren bin, ab dem Moment kann ich gar nicht mehr genau sagen, das war so, die Zeit war anders. Also es war, manchmal war sie in Zeitlupe und dann gab es wieder einen Moment im Zeitraffer. Ich habe das Gefühl, ich bin aus dem fahrenden Auto ausgesprungen. Und es war genau so. Also wir haben uns ja außer als kleine Babys nicht vorher gesehen gehabt in Leibhaftigkeit. Und es war genau so. Wir haben uns in den Armen gelegen und konnten es nicht fassen. Ich weiß noch, dass wir immer wieder uns umarmt haben und dann wieder ein Stück auf Abstand gehalten haben, uns angeguckt haben, dann wieder umarmt haben. Also das war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben.
Ja, so war ja wirklich immer dieses in den Arm liegen und dann immer gucken, ist es jetzt wirklich? Ist man jetzt hier richtig? Also ist das nicht nur ein Traum? Also so haben wir uns immer angeguckt, ne?
Ja, da hängt, also wie Nicole auch schon sagte, es ist zwar wie so ein First Date gewesen, aber es war mehr, weil einfach, es klingt jetzt so ein bisschen sehr theatralisch, aber unser Leben dran hing.
Ja.
Wir wussten beide, dass das ein Wendepunkt in unserem Leben darstellt, der so wahrscheinlich nur 40 Jahre vorher passiert ist.
...1971. Hier beginnt die Geschichte der beiden Schwestern in der Nähe von Hannover.
Also ich bin in der Tat in Celle geboren. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark ich da jetzt reingehe, aber ich war das erste Kind von unserer Mutter und sie war erst 16 Jahre jung, also als sie mich bekommen hat. Einen Vater gibt es natürlich irgendwo, muss ja, sonst wäre ich ja nicht da. Aber der war auch damals nicht bekannt. Also meine Mutter war auf Kur, sehr kränklich, mit Lungen zu tun irgendwie hatte sie und ist schwanger von dieser Kur zurückgekommen. Also ich bin so ein Kurschattenkind. Ja, und auf dem Dorf, das war sehr ländlich da, die Familien haben sehr zusammengehalten, gab es natürlich schon erstmal Stress. Also mein Opa, also ihr Vater unserer Mutter, der ist erstmal ausgerastet natürlich und es ging natürlich gar nicht. Aber es war eine Großfamilie mit, ich weiß nicht, 5 Geschwistern. Da haben die gesagt, hat er gesagt, ein Kind mehr oder weniger, da kommst du jetzt auch nicht drauf an, wir ziehen das Kind dann groß. Ja, und so durfte ich auf die Welt kommen und wurde nicht irgendwie vorher ja, wurde kein Schwangerschaftsabbruch gemacht oder so. Und so kam ich, bin ich ins Leben getreten und bin dann auch bei meinem Opa von den Geschwistern, die haben sie haben alle dann mitgeholfen, wurde ich erstmal, ja, die ersten, das weiß ich jetzt nicht, da kann Kathi gleich zeitlich reinsteigen, als dann Kathi zur Welt gekommen ist. Da gab es nämlich dann, ich glaube, dann war für mich auch ein neuer Abschnitt.
Also ich bin im August 1973 geboren. Mein Vater hat Nicole und meine Mutter kurz vor meiner Geburt kennengelernt. Und wir, sie haben dann auch geheiratet und ich bin dann auf die Welt gekommen. Und die Beziehung zwischen meinen Eltern war nicht die beste, muss man dazu sagen. Also unsere Mutter war da 18 Jahre, als ich geboren wurde. Unsere Mutter hat dann in einer, ich würde fast sagen, Kurzschlussreaktion, anders kann ich es mir nicht erklären, als ich ungefähr 8 Wochen alt war, uns beide dann in einem Kinderwagen mit einem Zettel, wo man uns abgeben soll, an den Straßenrand gestellt. Und so sind wir dann beide zu meinen Großeltern gekommen. Ich betone das insofern, weil es halt die Eltern meines Vaters sind. Also wir sind dann zusammen in die Familie meines Vaters gekommen, der ja dann Nicoles Stiefpapa ist. Mhm.
Da, also ich habe auch keine Erinnerung. Also da weiß ich jetzt so, naja gut, da war ich ja auch, wie alt war ich denn da, wenn Kathi 8 Wochen, da war ich nämlich 2 klein. Also man muss sich das einfach, ich habe es jetzt auch nachträglich mir auch erstmal erzählen lassen, das einfach mal bildlich vor Augen halten. Das muss wohl echt, ich habe so einen kleinen, ganz kleinen Lockenkopf am Straßenrand. Ich habe die Hand am Kinderwagen fest geklammert und die Kathi lag da drinne. Und
ja. Wir haben 4, 5 Fotos aus dieser Zeit von uns. Mhm. Und auf jedem Bild haben wir immer Körperkontakt.
Ja.
Wir lassen uns nicht los.
Niemals. Ich weiß auch gar nicht, wer uns dann gefunden hat. Weißt du das?
Nein, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es Oktober ungefähr war. Ja. Wir sind zusammen zu meinen Großeltern gekommen, also den Eltern meines Vaters, und haben dort so ungefähr 1,5 Jahre zusammen verbracht. Da habe ich natürlich keine Erinnerung dran. Das ist ja dann zwischen 8 Wochen und 1,5 Jahre und haben dort gemeinsam gelebt. Der Ort heißt Oze, ist ein ganz kleines Dorf zwischen Hannover und Celle.
In der Phase, habe ich mir auch erzählen lassen, hat mein Opa und die Geschwister, also eine von unserer Mutter, die Schwester, die hatte eine sehr enge Beziehung zu mir und die ist auch immer mitgekommen. Die haben mich dann quasi besucht. Die hatten zu mir natürlich nochmal eine andere Bindung als jetzt zu der Kathi. Ich war so das erste Enkelkind und ich habe ja auch da fast 2 Jahre jetzt da, nee, ja, doch, bevor, genau, fast 2 Jahre bei denen gewohnt und wurde von meiner Tante dann quasi großgezogen, weil meine Mutter oder unsere Mutter zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung angefangen hat. Also sie war gar nicht so nah dran an mir immer, meine Mutter und eher die Tante und mein Opa. Ja, und die haben mich dann halt dort in dem neuen Leben, neuem Umfeld immer besucht.
In den 1,5 Jahren gab es, soweit ich das weiß, keinerlei Begegnungen, weil sie ist, wie man so schön sagen könnte, abgehauen. Mhm.
Auch die Zeit bei den Großeltern verlief für die Schwestern nicht ohne Probleme. Und wieder spielt die leibliche Mutter eine entscheidende Rolle, wie Katrin Jahrzehnte später von Nicoles Tante erfahren sollte.
Und von dieser Tante weiß ich, dass unsere Oma um Hilfe gebeten hat bei unserer Mutter. Weil ich glaube, wir haben auch immer gerne Schabernack gemacht.
Stimmt.
Und es gab finanzielle Probleme, hat sie unsere Mutter versucht zu kontaktieren und die Unterstützung sah dann so aus, dass sie Nicole zur Adoption freigegeben hat. Sie ist nicht gekommen, sie hat das nicht persönlich geregelt, sondern sie hat einfach die Behörden informiert. Wie genau, kann ich auch nicht sagen, nur das weiß ich mittlerweile von unserer Tante. Und da ging es dann relativ zügig, innerhalb von 1 bis 2 Wochen, dass sie dann Nicole abgeholt haben.
Und zwar auch wirklich von jetzt auf gleich, das hat so unsere Tante erzählt. Das war damals, hat man das wohl auch so gehandelt, dass man auch keine persönlichen Dinge mitnehmen durfte. Also man hat mich ohne Vorwarnung dann von jetzt auf gleich mitgenommen und ich musste alles da lassen, inklusive Klamotten, kein Kuscheltier, kein gar nichts. Also ganz, und man ist dann weg. Also ich war weg und die hatten auch keine Möglichkeit mehr, weil das wollten natürlich unsere Großeltern nicht erreicht haben, dass man uns trennt. Ne? Das war jetzt, die waren ja sowas von verzweifelt dann und haben versucht, mich wiederzuholen, mich wiederzufinden. Aber ich war dann in den Untiefen der Behörden und bin dann, ab da war ich einfach weg.
Unsere Tante hat von einem Bild erzählt, was sie gesehen hat, also eine Situation, die sie uns als Bild geschildert hat, an dem Tag, als Nicole abgeholt wurde, dass Nicole sich an die Beine von Oma geklammert hat und geschrien hat und die vom Jugendamt sie dann einfach da weggezerrt haben und mitgenommen haben. Ja. Und wie gesagt, ohne viel Vorlauf, 1 bis 2 Wochen oder so muss es gewesen sein. Ich habe Fotos gefunden, da steht dann drauf, Abschied Nicole. Das ist dann ihr letzter Tag bei uns.
Nicole Jung beschreibt die Zeit nach der Adoption und wie es für sie in ihrem Leben weiterging.
Also für mich sind immer diese ersten 4 Jahre mein Leben lang wie ein schwarzes Loch. Also ich habe gar keinerlei Erinnerung, keinerlei. Mhm. Ich habe eher so dieses Gefühl durchs Leben mitgenommen. Ich wusste es nur nicht immer zu benennen, warum. Ne? Also ich habe es live, also die Adoption, wo ich dann hingekommen bin zu meinen Adoptiveltern, habe ich schon leid, ab da gehen meine Erinnerungen los. Also, oder ich war in einem Heim, da habe ich auch noch so ganz leichte Erinnerungen. Aber ab dem Tag, ich war vielleicht ein paar Monate im Heim, habe ich Erinnerungen. Alles, was davor ist, habe ich aus meinem Kopf wahrscheinlich auch rein sicher zur Sicherheit eliminiert. Aber das Gefühl bleibt da. So eine gewisse Grundangst. Ich habe immer eine gewisse Grundangst. Und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist wie so eine Leere. Ich habe ja auch keine Fotos, keine Erinnerung, also nicht nur im Kopf keine Erinnerung, ich habe ja auch keine Fotos, an die ich mich klammern kann. Gar nichts. Ich bin dann, wie gesagt, ins Heim gekommen, in Hannover. Von dort aus hat mich eine Familie adoptiert und so bin ich nach Hamburg gekommen. Da habe ich erstmal 1 Jahr lang und da kein Wort geredet. Also es hat schon viel mit mir gemacht. Und ich habe 1 Jahr erstmal in dieser Familie nicht geredet. Also es ist eine Ärztefamilie und die hatten, also ich habe noch einen Bruder, der 1 Jahr älter ist. Und meine Adoptivmutter konnte keine Kinder mehr kriegen. Und die wollten schon noch ein Kind. So bin ich in die Familie dann gekommen. Und wohnten dann wirklich ganz gut. Also mir ging es ganz gut. Die waren auch sehr, meine Mutter ist auch, später war sie auch Therapeutin, also die hat auch so ein Händchen dafür, mit Geduld ranzugehen. Ich war ja dann auch wirklich psychisch fertig, habe ins Bett genässt und wie gesagt auch kein Ton erstmal gesagt, ne? Und habe sehr viel mit mir selber ausgemacht, sehr viel mit mir selber. Und das war dann immer so, dass ich mich, wenn ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, in mein Zimmer gegangen. Ich hatte ein eigenes Zimmer, bin ich immer in mein Zimmer zurückgegangen und habe gemalt. Und dann, meine Mutter hat mir dann, das hat sie mir dann erzählt, dass, ich habe daran keine Erinnerung, bin dann traurig im Zimmer, habe gemalt und kam wieder normal raus. Und dann war eine Situation für mich gelöst. Also ich habe mir oft so Sachen weggemalt. Ich war sehr mit Farben zugange. Also ich habe vielleicht klassisch schwarz in der Mitte und dann malt man sich nach außen hin hell und fröhlich, bunt wieder malt man sich ins gute Gefühl rein. An solche Bilder kann ich mich erinnern, weil meine Mutter hat die immer irgendwo aufgehangen. Ansonsten bin ich dort groß geworden, ganz normal. Also bin auch meinen Weg dort gegangen. Also auch so, wenn man so das Ganze, wenn ich so die ganzen letzten Jahre betrachte, habe ich mich immer wieder aus eigener Kraft, auch wenn wirklich schwierige Situationen waren, die natürlich im weiteren Verlauf des Lebens gekommen sind und auch noch kommen werden, das ist normal, bin ich immer gestärkt aus irgendeiner Sache wieder rausgekommen. Das steckt vielleicht schon in mir. Also ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Also ich habe mich selber geheilt oder selber therapiert, schon als kleines Mädchen.
Während Nicole bei den Adoptiveltern in Hamburg aufwuchs, ohne sich an ihre Schwester erinnern zu können, wuchs Katrin bei den Großeltern ihres Vaters in der Nähe von Hannover auf.
Da bin ich groß geworden, da bin ich mein Leben lang in dieser Familie geblieben mit meinen Großeltern. Mein Vater spielte auch noch eine Zeit lang eine Rolle. Ich habe auch lange Jahre geglaubt, weil das für so ein kleines Kind ja auch in Ordnung ist, dass meine Großeltern meine Eltern sind. Ich habe das dann irgendwann später erfahren, dass meine Großeltern sind und dass der Onkel, der immer ab und zu mal da war, eigentlich mein Papa ist. Was manchmal etwas schwierig war, dass mein Vater immer wieder mal auftauchte und ich habe auch zu ihm nicht so das optimale Verhältnis gehabt. Auch leider bis zu seinem Tod nicht die Kurve gekriegt habe, mich mit ihm darüber auszutauschen, mit ihm zu reden, ihn zu verstehen. Ja. Ich bin in dieser Familie groß geworden und bin da geblieben, bis meine Großeltern gestorben sind. An sich ganz normal. Was ist schon normal? Also ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Ich habe Abitur gemacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Also ich hatte, wenn ich so anderen davon erzähle, sage ich immer, dass ich eine ganz tolle Kindheit hatte, weil meine Oma und mein Opa viel Geduld hatten, viel Zeit hatten. Die waren ja dann auch schon in Rente, als ich glaube, so 15 oder so war. Mit Opa hatte ich immer viel Spaß. Oma war immer ein bisschen die strengere. Aber alles in allem, auf dem Dorf groß zu werden mit den Großeltern, war eine super Zeit. Also ich bin ein richtiges Dorfkind gewesen. Klingelstreiche machen und Ameisen, irgendwie Mutproben mit Ameisenhaufen zu machen. Ja, also ich habe auch regelmäßig Hausarrest gehabt. Aber ich war immer eine gute Schülerin. Ich habe immer versucht, besser zu sein als alle anderen Kinder in der Schule und habe versucht, Oma und Opa das, außer wenn ich es mal Streiche gemacht habe, aber es möglichst gerecht zu machen. Ich habe das später dann auch nochmal aufgearbeitet. Tatsächlich kam dabei raus, dass der Moment, als Nicole abgeholt wurde, ich als anderthalbjähriges, zweijähriges Kind unbewusst schon miterlebt habe. Und ich habe immer versucht, möglichst wenig Stress auszulösen. Das beste Kind von Europa war immer so ein Satz, den ich sagte zu meiner Oma, wenn ich irgendwas angestellt habe. Habe ich wohl viel geweint und immer gesagt, ich bin nicht noch das beste Kind von Europa. Ich weiß gar nicht, wieso Europa, weil die Welt wäre ja eigentlich noch besser gewesen. Aber ich hatte wohl immer Angst, dass wenn ich irgendetwas mache, was nicht regelkonform ist, dass ich dann auch wegkomme. Das haben wir, meine Therapeutin und ich, dann, als ich Mitte 30 war, herausgefunden, dass das so eine treibende Angst in meinem Leben war, dass ich auch einfach abgeholt werde.
Ja, und diese Angst schwang wahrscheinlich bei mir auch immer mit, ne? Also deshalb immer nicht auffallen wollen, ne? Dann kann man auch nichts falsch machen. Also es ist auch mein starkes Problem. Ich habe immer das Gefühl, ich kann es nicht recht machen, oder Angst vor Fehlern habe ich schon in manchen Dingen. Und ich war ein braves Kind, im Gegensatz zu manchmal Kathi. Ich habe nicht solche Streiche gemacht. Ich habe auch da sicherlich, ich war sehr still und habe möglichst keinen Mist gebaut. Wahrscheinlich auch aus der Angst heraus, wieder weggegeben zu werden. Ja.
Bei mir gab es immer Vollgas oder gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was das charakterisiert, dass ich immer die beste Schülerin war und das liebste Kind. Und wenn es dann mal aus mir herausbrach, ich stelle mir das vor wie so ein Kessel, wo der Druck sich langsam erhöht, dann brach es halt bei mir dann richtig aus mit eben solchen Aktionen wie Feuer auf dem Baumhaus und solche Sachen. Also es war wenig Mittelweg bei mir, immer ganz oder gar nicht.
Die jeweiligen beruflichen Wege führten die beiden Schwestern im Anschluss in sehr unterschiedliche Richtungen.
Ich denke mal, die Kreativität steckte ja schon sehr früh in mir und das habe ich auch weiter verfolgen dürfen. Ich wollte irgendwas Kreatives machen, das war schon klar. Ich wusste nur noch nicht, gehe ich jetzt in die Grafikrichtung oder in die Textilbranche. Ich habe, wie du schon sagtest, ganz normal einen schulischen Laufbahn gemacht und habe dann auch studiert und habe mich für Modedesign entschieden und habe da in Hamburg auch das Studium absolviert. Also ich bin auch immer so durch die Mitte geschwommen, ne? Nicht immer auffallen, ne? Das war für mich auch anscheinend eine Art Schutz, immer so in der Mitte mitschwimmen. Ich war nie so die beste Schülerin, aber auch nicht die schlechteste. Ich bin immer so ohne bloß nicht auffallend, bin ich so mitgeschwommen, ne? Und wenn ich irgendwas angepackt habe, dann auch immer Vollgas. Also mein Studium habe ich gut abgeschlossen und auch direkten Job gehabt, wo andere noch lange warten mussten, bis die arbeiten durften. Also ich habe auch keine Pause eingelegt, ne? Immer voll durch. 96 bin ich direkt nach Düsseldorf gezogen, direkt nach dem Studium. Und habe da dann, ich bin ja immer noch hier, fast 7 Jahre gearbeitet für eine Firma. Ich bin sehr viel gereist. Also ich hatte auch die Möglichkeit, von Hause aus viel zu reisen und bin auch in einen Job gelandet, wo ich viel gereist bin. Also ich war eigentlich fast nur unterwegs. Ich glaube, bei Iskati ist da ja ganz anders aufgewachsen. Also da sind wir wirklich unterschiedlich aufgewachsen. Und dann kamen die Kinder. Also dann bin ich aus der Textilbranche auch ausgestiegen. Also so war jetzt mein Werdegang und bin auch nicht wieder zurück. Ich fand es ja irgendwann einfach oberflächlich. Also ich habe auch keine Angst zu sagen, nee, da will ich nicht wieder hin, weil das ist nicht das, was ich machen möchte, was mich erfüllt. Das hat mich eher nur ausgepowert und ausgelaucht und dann habe ich erstmal meine Kinder großgezogen.
Ich wollte eigentlich immer Jura studieren nach dem Abi, habe aber ein sehr, sehr schlechtes Abi hingelegt und hatte, ich weiß nicht, 3 Millionen Wartesemester und habe dann angefangen zu jobben. Für mich gab es nie den Moment, wo ich sagte, ach komm, dann mache ich mir jetzt ein gemütliches Jahr oder sowas. Ich bin so ein Leistungsmensch. Ich definiere mich da auch ganz gerne drüber, über die Dinge, die ich tue. Und habe dann angefangen zu jobben nach dem Abi und bin über eine Zeitarbeitsfirma tatsächlich in einer Versicherung gelandet und habe da dann 1,5 Jahre gejobbt, immer noch mit der Planung, irgendwann mal Jura zu studieren, und habe festgestellt, dass das Versicherungsthema überhaupt nicht langweilig ist. Und da ich nach den 1,5 Jahren immer noch Wartesemester hatte, habe ich gesagt, okay, dann kannst du jetzt auch erstmal eine Ausbildung vorschieben. Und habe mich dann bei einer Versicherung beworben als Azubi. Und da bin ich dann auch genommen worden und habe das dann auch durchgezogen und bin tatsächlich immer noch da. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Und tatsächlich hatte ich dieses Jahr mein 25-jähriges Dienstjubiläum.
Nochmal zu meinen Kindern, zu meinem Wendepunkt Kinder kriegen, Familie, sicherer Hafen. Für mich war das nochmal was, ein ganz besonderer Punkt, dass ich Kinder haben möchte. Das ist war für mich ganz, ganz wichtig, weil ich ja nun keine Fotos oder Erinnerungen habe aus meiner Kindheit. Kein Babyfoto. Ich weiß nicht, wie ich als Baby aussah und so weiter. Deshalb war es für mich ganz, ganz wichtig, auch eigene Kinder zu haben und denen das zu bieten, was einmal um zu sehen in meinen Kindern, wie ich vielleicht als kleines Mädchen war. Ich habe leider nicht, aber ich hätte mir schon gerne ein Mädchen gewünscht. Ich habe dann aber zwei Jungs bekommen. Aber es war für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich über meine Kinder meine Kindheit zurückhole oder die ersten 4 Jahre.
Also ich habe relativ früh geheiratet. Meinen ersten Mann, da war ich 21, habe ich kennengelernt mit 17. Wir sind auch schnell zusammengezogen. Wir haben aber nie Kinder geplant. Also für mich stand es außer Frage, dass ich keine eigenen Kinder haben wollte. Auch sicherlich geschuldet aus unserer Vergangenheit heraus.
So hätten die Leben der beiden Schwestern vermutlich einfach weiterlaufen können, ohne jemals wieder zusammenzufinden. Sind sie aber nicht. Denn plötzlich kamen lange und gut gehütete Geheimnisse ans Licht.
Also von der Geschichte, dass unsere Mutter uns nicht wollte, habe ich relativ früh erfahren. Allerdings war das dann kein uns, sondern ein ich und mich, weil ich von Nicole nichts wusste. Oma hat das irgendwie nie hingekriegt, mir das zu erzählen. Und ich wusste nur, dass ich mit Also das, was ich erzählt habe, ne, mit 8 Wochen zu meinen Großeltern zu kommen, das wusste ich relativ früh, nämlich ab dem Moment, als mein Vater neu geheiratet hat. Da war ich 8 Jahre. Ich habe an den Moment und an meine Reaktion keine Erinnerung und ich vermute, dass das genauso ist wie bei Nicole. Das ist so ein bisschen Psychohygiene, Selbstschutz, so nenne ich das mal. Eine Zeit lang habe ich immer geglaubt, ich kann mich nicht erinnern, weil es mich nicht beeindruckt hat. Dadurch, dass ich alles aufbereitet oder aufgearbeitet habe, was mich so in meinem Leben belastet hat, weiß ich mittlerweile, dass ich mich nicht erinnern kann, weil es mich sehr belastet hat. Und ich habe, als ich dann 16 war, das erste Mal wirklich den Drang gehabt, meine Mutter kennenzulernen, habe sie auch gesucht und sie wollte aber keinen Kontakt. Daran kann ich mich ziemlich gut erinnern, dass das für mich ein schwieriger Moment war. Und von Nicole erfahren habe ich letztlich erst, als Oma gestorben ist und ich in dem Nachlass eben die Fotos fand und die Erklärung fand, dass ich eine Schwester habe und eben ich nicht alleine zu meinen Großeltern gekommen bin, sondern wir zusammen. Und das war für mich ein schwieriges Jahr, weil das war einfach alles zu viel. Zu viel, dass meine Großeltern gestorben sind. Die waren mein Ein und Alles. Ich hatte ja keine eigene Familie. Mein Vater ist relativ früh gestorben und ich hatte ja, wie gesagt, auch nicht so die beste Beziehung zu ihm. Dann hatte ich nur noch Oma und Opa und die sind beide hintereinander an Krebs gestorben. Und ich habe alles verloren. Meine Ehe ging dann noch kaputt, weil ich einfach so überfordert war mit diesem ganzen Thema, dass ich auch da ging es einfach nicht mehr weiter. Und also das war ein schwieriges Jahr. Und auf einmal erfahre ich, dass ich eine Schwester habe. Und es war so mein Strohhalm, mein Anker, was auch immer, meine Schwester zu finden, weil ich hatte nichts mehr außer meine Schwester. und natürlich mein eigenes Leben. Das will ich nicht nicht wenig wertschätzen, sondern sehr hoch wertschätzen. Aber dieses Gefühl, alleine zu sein und plötzlich ist da jemand.
Dieses schicksalhafte Jahr Mitte der 2010er Jahre war für Katrin der Initialpunkt einer über 10-jährigen Suche nach ihrer verlorenen Schwester.
Ich habe dann halt Nicole versucht zu finden mit allen herkömmlichen Mitteln, die man so kennt. Ne? Behörden, Jugendamt. Das war für mich so mein Lebensmotor in der Zeit. Und es war extrem anstrengend, weil ich immer wieder vor verschlossenen Türen gelandet bin. Also die Behörden durften mir keine Auskunft geben, weil es ja sein kann, dass Nicole nichts davon weiß und der Kontakt nicht hergestellt werden darf. Dann hatte ich einen ganz netten Sachbearbeiter bei dem Jugendamt, wo damals wohl die Adoption stattgefunden hat. Der sagte aber, dass bei irgendeinem Brand ganz viele Unterlagen verbrannt wurden und da wohl auch die von Nicole mit dabei waren. Also es gab nur so ein paar rudimentäre Eckdaten im Computer, aber mehr auch nicht. Ich habe dann versucht, ich habe mir gedacht, weil ich in Celle geboren bin, vielleicht ist Nicole auch in Celle geboren. Das war einfach eine Hypothese von mir und habe dann die Zellische Zeitung mal angeschrieben und habe denen gesagt, Mensch, wenn ihr mal ein Sommerloch habt, vielleicht ist das ein Thema, was ihr bringen könnt. Vielleicht finde ich darüber ja meine Schwester. Die haben dann tatsächlich einen riesen Artikel gebracht. Aber der hat immerhin dazu geführt, dass ich unsere Tante gefunden habe. Und man muss sich das so vorstellen, dass immer, wenn ich Energie aufbrachte und viel Hoffnung in etwas investiert habe, um dann wieder nicht weiterzukommen, brauchte ich bestimmt ein halbes Jahr erstmal Ruhe von dem Thema, weil es mich viel, viel gekostet hat an Kraft. Und da zog sich das dann halt so Jahr um Jahr hin, dass ich immer wieder mal Ansätze machte, Nicole zu finden. Also mein nächster Versuch wäre gewesen, ich habe mir gedacht, ich bin konfirmiert worden, vielleicht ist Nicole auch konfirmiert worden, gucke ich doch mal diese Konfirmationsregister alle mal durch. Ich wusste das Geburtsdatum, weil das stand auf einem Foto mit drauf und ich wusste ihren Vornamen. Ich dachte mir, wenn ein Kind mit 4 Jahren wegkommt, dann werden sie garantiert nicht den Vornamen ändern. Also habe ich gedacht, suchst du mal alle Konfirmationsregister durch in den Jahren, wo sie hätte konfirmiert werden können. Und dann hatte ich halt die Idee, weil ich das dann im Fernsehen gesehen habe, eine Sendung bei RTL anzuschreiben, die da eben vermisste Personen sucht und zusammenbringt. Und das habe ich gemacht, ungefähr 1,5 Jahre, bevor ich Nicole gefunden habe. Habe dann über ein Jahr gar nichts von denen gehört. Ich dachte, Gott, ja, ist vielleicht nicht interessant genug oder. Und die meldeten sich dann Weihnachten vor dem besagten ersten Pfingsten, unser erstes gemeinsames Pfingsten, Weihnachten 2015. Da meldete sich die Redakteurin und erzählte mir dann halt, dass sie sich der Geschichte annimmt und dass sie Nicole suchen, sie mir natürlich auch nichts versprechen kann und so weiter. Und im ersten Moment habe ich mich sehr gefreut und dann war ich aber auch ein bisschen reserviert, weil so im Fernsehen und ich wusste ja auch nicht, was finde ich, wenn ich was finde. Finde ich vielleicht jemanden, der absolut abgestürzt ist und finde ich jemanden, der mich vielleicht hasst, weil Nicole gehen musste und ich bleiben durfte. Also es waren so viele Ängste, die da auch mitschwangen und trotzdem diese verzweifelte Hoffnung, ich meine, das ist meine Schwester, die will ich finden, um jeden Preis. Und es war dann Ostern, da versuchte die Redaktion, dass ich dann mal zu einem Kennenlerntermin nach Köln komme. Und an der Stelle hakt dann, glaube ich, Nicole wieder ein.
Genau, weil nämlich ich dann von diesem besagten Sender irgendwann einen Anruf bekommen habe. Die haben also, das war auch auf einen Donnerstag vor Ostern,
Das sind immer die Donnerstage.
Die waren dann wirklich auf der Leitung und fragten mich dann erstmal, ob ich den Sender denn kenne. Ich so, ja, ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber so in der Werbung sieht man das schon mal. Und da hat sie gesagt, es könnte sein, dass du vielleicht eine gesuchte Person bist, kann ich mal abgleichen, die Daten. Und sie fragte dann so ein paar Sachen und dann war klar, dass ich die Person bin. Also man muss sagen, ich habe eine Geburtsurkunde. Das ist alles, was ich habe. Und dass meine Eltern, meine Adoptiveltern wussten, dass ich ein Geschwister habe. Aber ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt ein Bruder, eine Schwester oder ist das auch wirklich wahr? Weil aus meiner Geburtsurkunde steht das dann natürlich nicht drin. Das hieß also, in dem Moment, wo die mir das da reinplatziert haben, diesen Anruf, wusste ich, boah, jetzt geht's, jetzt komme ich hier, jetzt passiert hier was. Sie sagte dann auch, bitte einmal hinsetzen und das würde dann jetzt so ablaufen, dass wenn ich dem zustimme, dass die das jetzt, die Zusammenkunft und das Abdrehen, dürften sie mir nichts erzählen. Sie haben mir allerdings gesagt, dass ich eine Schwester habe. Mehr durften sie nicht sagen. Also weder das Alter noch wo sie wohnt, gar nichts. Nur, dass meine Schwester mich sucht. Und ich weiß noch, dieser Anruf, ich saß natürlich schon. Das war so eine emotionale Bombe. Also mein Sohn, mein Großer, der stand neben mir, ich stand gerade am Herd. Ich habe gekocht, ich war so neben mir, der hat erstmal den Herd ausgemacht, weil es war alles an. Ich saß nur da und murmelte, ich habe eine Schwester. Ich war wie weggetreten. Also ich war erstmal den Arm zu nichts fähig, gar nicht. Boah, das wäre... Die waren aber sehr, die am Apparat, die war total nett. Die war dann auch unsere Betreuerin sozusagen. Und dann haben wir nochmal in Ruhe telefoniert, wie das jetzt vonstatten geht, dass sie jetzt anfangen, Kontakt zu der Kathi aufzunehmen. Das dauerte wirklich bis kurz vor Pfingsten, also von Ostern bis Pfingsten. Die rief dann zwischendurch mich nochmal an und sagte, sie wollte sich mal melden, sie sind noch dran. Nicht, dass ich denke, da passiert jetzt nichts. Die sind dran an der Sache. Ich muss das erstmal in meinen Kopf reinkriegen. Also ich war da ganz dankbar.
Das war so ein bisschen meine Schuld, weil ich, je realer das wurde, also sie meldete sich dann, als sie Nicole gefunden hatte, wie ich jetzt im Nachgang ja dann erfahren habe, meldete sie sich bei mir und wollte halt dieses Kennenlernen in Köln. Und da habe ich schon gemerkt, so, ach, eigentlich ist es nicht mein Format. Ich hatte Schiss vor dem, was da rauskommt. Und wenn es dann im Fernsehen ist, hatte ich das Gefühl, vielleicht will ich das dann gar nicht. Und dann erfahre ich es aber erst, wenn es draußen ist und ich habe keine Möglichkeit, da einzuwirken. Und habe dann immer wieder mal so ein paar Ausreden erfunden, warum ich jetzt keine Zeit habe, nach Köln zu kommen. Und dann haben sie eben immer wieder das probiert und auch dann den Vorschlag gemacht, dass sie nach Hannover kommen, um mich mal kennenzulernen. Ich bin aber nicht ein einziges Mal, nicht einmal, obwohl es so offensichtlich ist, nicht einmal auf die Idee gekommen, dass sie Nicole gefunden haben. Also das war total unrealistisch, weil Teil dieser Sendung ist es ja, dass man überrascht wird als Suchender, ob es überhaupt ein Erfolg ist oder nicht. Das machen sie ja dann in der Sendung. Und jedenfalls ist mir klar geworden, als sie dann sagte, ach, dann kommen wir mal nach Hannover und lerne dich dann dort kennen. Da merkte ich, gut, das ist nicht meins. Und ich habe ihr dann eine lange E-Mail geschickt, auch auf dem Donnerstag, dass ich hoffe, dass sie nicht sauer ist, dass ich aber von der Sendung Abstand nehmen möchte und versuchen möchte, Nicole auf eigene Faust zu finden.
Wenn man sich das mal vorstellt, da hatten die mich schon längst gefunden. Also Kathi hat sich ja, wie eben gesagt, sehr gewehrt und hat dann quasi den Auftrag, mich zu finden, halt abgeblasen. Da war dann der Punkt, wo dann die Redakteurin mich angerufen hat, auch wieder auf den Donnerstag, auch wieder ohne Vorwarnung und sagte dann am Telefon, du Nicole, muss dir leider sagen, dass wir das ganze Thema hier abbrechen müssen, weil es wird nicht gesendet. Und ich habe erstmal Chaka gemacht, weil ich muss nicht ins Fernsehen zum Heulen. Und dann kam gleich im zweiten Atemzug, ja und nun gucke ich jetzt in die Röhre. Und ich sah mich dann schon ankettend beim Sender in Köln sie sagte dann, Nicole, ist das okay für dich, wenn ich euch die Nummern gebe? Und ich so, ja. Und das war dann an dem Abend wirklich, das war dieser besagte Abend, wo sie mich dann angerufen hat, so, Kathi hat jetzt die Nummer, aber sie ist noch im Sportkurs.
Und ich komme aus meinem Sportkurs raus, an dem Donnerstag vor Pfingsten, und sehe die Kölner Telefonnummer von der Redakteurin und denke so, jetzt will sie dich doch überreden. Naja, bin ich erstmal an den Tresen gegangen, habe mir ein Cappuccino machen lassen, das mache ich immer nach meinem Sportkurs. Mein Freund war auch da und trainierte auf der Fläche. Und dann habe ich sie gleich zurückgerufen und bin auch mit einer Haltung rangegangen, so nach dem Motto, naja, du kannst jetzt sagen, was du willst, aber ich werde es trotzdem nicht tun. Sie wollte mich aber nicht überreden, sondern sie sagte ganz klipp und klar, du Kathi, ich mache es jetzt einfach mal ganz kurz. Hast du was zu schreiben? Ich so, nee, kann ich mir aber geben lassen. Dann habe ich mir einen Zettel und einen Stift geben lassen. Und ich habe immer noch nichts gerafft. Ich habe es immer noch nicht gerafft in dem Moment. Und dann sagte sie, und das ist auch so ein Schlüsselmoment, da sagte sie, Kathi, ich habe hier auf meinem Zettel zwei Handynummern. Das eine ist deine und das andere ist die Nummer deiner Schwester. Und die möchte ich dir jetzt geben. Und ich war so am Stottern. Also mein Freund sagte, der beobachtete mich, weil er merkte, irgendwas ist komisch. Und sagte, ich bin sonst auch nicht der dunkelste Typ. Ich habe eine sehr helle Hautfarbe. Aber er sagte, so kreidebleich hätte er mich noch nie gesehen. Und dieser Moment, als sie sagte, ich gebe dir jetzt die Nummer deiner Schwester, das war, als ob ich unter so einer Glasglocke sitze, in einem Raum ohne Menschen. Ich hätte überall sein können. Ich war in dem Moment wie in einem Vakuum. Und dann fragte ich nur, fragte sie, ob sie Ärger kriegt, wenn sie uns jetzt die Nummern gibt, weil ich dachte, das darf sie nicht ohne Sendung. Und dann sagte sie, nein, sie kriegt keinen Ärger, weil sie hätte mit ihrem Chef geredet, unsere Geschichte wäre so herzberührend, sie kriegt es nicht übers Herz, uns nicht zusammenzubringen. Und wir kriegen die Nummern ganz ohne Gegenleistung aus freien Stücken. Das war der Moment.
Und dann war da, dann kommen wir zu der ersten
WhatsApp.
Die erste WhatsApp. Ja, ich warte doch nicht, bis der Sportkurs vorbei ist. Ich muss irgendwas machen. Ja, und da sind wir an den Punkt angekommen.
Und beide unabhängig voneinander haben wir sie auch gefragt, wie sie es denn gemacht hat. Das durfte sie natürlich nicht erzählen. Sie sagte mir nur, Kathi, ich sag dir das, du hättest es mit deinen zur Verfügung stehenden Mitteln, hättest du deine Schwester nie gefunden. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences.
Die Hand am Kinderwagen. Die wahrhaft außergewöhnliche Lebensgeschichte der Schwestern Nicole und Katrin. Ich bin Audiograf Ingo Stoll. Und wenn euch interessiert, wie es ab dem Moment des ersten Wiedersehens für Nicole und Katrin weiterging, dann hört euch gerne das Interview im zweiten Teil mit den beiden Schwestern an. Hier erzählen sie unter anderem von ihrem ersten Besuch ihres alten Zuhauses in Oze, ihren gemeinsamen beruflichen Plänen und ihren Visionen für ihr weiteres Leben.
Now grab- gray inside this narrow maze.